Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber.
Guten Abend. Gestern Abend ging in Berlin ein Wutbrief raus an 246 Abgeordnete, die eigenen Leute. Von den Chefs der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Sie verurteilen mit vollkommenem Unverständnis Abgeordnete, die bei der Vermittlung von Corona-Schutzmaskendeals die Hand aufgehalten haben sollen. Wut und Klartext haben Gründe. Geschäftemacherei bei lebenswichtigen Gütern gefährdet das, was eine Demokratie in Krisen stark machen soll, stärker als autoritäre Regime. Das Vertrauen der Regierten in das Handeln der Regierenden. Da geht es also um mehr als um Schuld und Sühne einiger Abgeordneter. Mathis Feldhoff berichtet.
Erst waren sie umstritten, galten als wirkungslos, dann waren sie knapp und wurden zum begehrten Gut. Ein Umstand, den auch Nicolas Löbel erkannte und gegen jeden Anstand für sich nutzte. Mit guten China-Kontakten zu einem kommunistischen Volkskammerabgeordneten, zufällig Maskenproduzent prahlend, fädelte der Christdemokrat einen Deal ein, der ihm 250.000 Euro einbrachte. Geschäfte mit der Not. Für die CDU, die derzeit auf den Marktplätzen nach Wählern sucht, eine echte Katastrophe. Dem rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten platzt heute Mittag der Kragen.
Das passt nicht in unsere Partei. Das ist unanständig. Ich will es nicht noch härter formulieren. Ich bin da wirklich erzürnt.
Löbel, der aus Mannheim kommt, zieht auch den Zorn seines Heimatverbandes auf sich. Rücktritt, Rausschmiss, vieles scheint möglich.
Wenn das Mandat dafür eingesetzt wurde, diesen Verkauf, diese Vermittlung zu bewerkstelligen, dann ist auch der Rücktritt umgehend erforderlich. Das möchte ich in aller Offenheit sagen.
Schon der Fall Nüsslein vor 10 Tagen war spektakulär. 660.000 Euro Provision sollen geflossen sein. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft. In der Unionsfraktion schäumt man vor Wut. In einem Brandbrief der Fraktionsspitze heißt es, das Beziehen von Geldleistungen für die Vermittlung von medizinischer Schutzausrüstung stößt auf unser vollkommenes Unverständnis. Es schadet dem Ansehen der Politik insgesamt und ist nicht zu akzeptieren. Wohl auch, weil man weitere Fälle nicht ausschließt. Löbel hat unterdessen seinen Deal als privat und marktgerecht verteidigt. Eine eigensinnige Ansicht.
Das Problem in diesen beiden Fällen ist, dass die beiden mit hohen, sehr hohen Beträgen davon persönlich profitiert haben. Und das erweckt den Anschein, dass Politiker insgesamt käuflich sind.
Auch der Koalitionspartner verlangt Aufklärung.
Gerade in einer Zeit, in der es so auf Vertrauen ankommt, ist es Gift, wenn der Eindruck entsteht, hier herrschen Vetternwirtschaft und Raffgier.
Dutzende Abgeordnete hatten sich mit Hilfsangeboten zu Masken im letzten Jahr gemeldet. Ob noch mehr die Hand aufgehalten haben, ist die große Unbekannte.
Der CDU-Abgeordnete Löbel hat seinen Sitz im Auswärtigen Ausschuss, der Auslandskontakte sicher erleichtert, aufgegeben. Der CSU-Abgeordnete Nüsslein verzichtet darauf, bei der Bundestagswahl im September wieder anzutreten. Ihre Akten bleiben gewiss dennoch auf Wiedervorlage. Es ist Samstagabend, 22:45 Uhr. An diesem einen Tag heute impfen die Vereinigten Staaten so viele Bürger wie Deutschland in den letzten 2 Wochen. Da wäre es schon gut, wenn wenigstens für nächste Woche versprochene Schnelltests für jedermann rasend in Schwung kämen. Die professionellen und die zum Selbermachen. Die sollte es seit heute Morgen zu kaufen geben. Elisabeth Schmidt berichtet.
Nudeln, Tomaten und ein Schnelltest für zu Hause. Aldi lockt mit Nasenabstrichen zu Discounterpreisen, doch vielerorts gibt es erstmal nur ein paar Dutzend Packungen pro Filiale. Beim Konkurrenten Lidl, der ab heute Selbsttests online verkauft, ist die Website zeitweise dem Ansturm nicht gewachsen. Der Einzelhandel kommt der Bundesregierung bei den Schnelltests zuvor.
Dass die Regierung, unsere Regierung, der es nicht schafft, uns da entsprechend zu versorgen, ist ein Armutszeugnis.
Die Bundesregierung hätte sicherlich eher damit anfangen sollen. Gut, nun ist Aldi der Vorreiter. Hoffen wir mal, dass die anderen dann daraus lernen und dann auch das wirklich nachziehen.
5 Laien-Schnelltests für knapp 25 Euro. Der Kunde muss vorerst selbst in die Tasche greifen. Kostenlose Schnelltests vom Bund, durchgeführt von medizinischem Personal, soll es flächendeckend erst ab April geben. Und das, obwohl sich Virusmutationen weiter ausbreiten. Forscher der TU Berlin haben errechnet, wie sich die Zahl der Corona-Infektionen durch Laien- und Profischnelltests verringern ließe. Sogar bei geöffneten Schulen und wenn sich die Bevölkerung größtenteils außer Haus bewegt. Ohne Tests, so warnen sie, würde es zu einer dritten Infektionswelle kommen. Ließen sich 20% der Menschen zweimal die Woche testen, wird die Infektionskurve bereits kleiner. Ließen sich 40% testen, käme man gegen eine dritte Welle an.
Ich glaube, wir müssen an der einen oder anderen Stelle auf die Eigenverantwortung der Leute setzen. Also es wäre sicher gut, wenn man sich vor jedem privaten Treffen testen lassen würde oder auch selber testen würde.
Laien-Schnelltests funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Nach etwa einer Viertelstunde ist das Ergebnis da. Allerdings schlagen Schnelltests bei einer beginnenden Infektion meist nicht an. Ein Allheilmittel sind sie nicht.
Das muss zusätzlich sein. Und man kann eben bei einem negativen Test jetzt nicht die Maske wegnehmen und die Großmutter umarmen. Man muss auch dann noch die Hygieneregeln einhalten.
Eine deutschlandweite Informationskampagne, was Schnelltests können und was nicht, sei dringend erforderlich. Testkit plus Packungsbeilage sind nur ein erster Schritt.
Nachrichten nun von Gundula Gaul.
Vor einem Rückfall in alte Rollenmuster hat Bundeskanzlerin Merkel gewarnt. Es seien doch wieder überwiegend die Frauen, die den Spagat zwischen Kinderbetreuung, Homeschooling und dem eigenen Beruf meisterten, sagte sie in ihrem aktuellen Podcast, auch mit Blick auf den Weltfrauentag am Montag. Merkel mahnte Parität in allen Bereichen der Gesellschaft an. In mehreren Städten haben Gegner der Corona-Maßnahmen demonstriert. So kamen in Leipzig Demonstranten in etwa 350 Fahrzeugen zu einem Autokorso zusammen. Deutlich weniger als erwartet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bei einer Gegendemo unter dem Motto Querdenken ausbremsen waren rund 1000 Menschen unterwegs, per Fahrrad oder Motorrad. Die USA wollen sich mit einem Hilfspaket im Umfang von umgerechnet 1,6 Billionen Euro gegen die Corona-Krise stemmen. Der Senat stimmte nach langer Debatte den von Präsident Biden vorgeschlagenen Maßnahmen zu. Neue Jobs sollen geschaffen, Millionen US-Bürger mit Direktzahlungen von $1.400 unterstützt werden. Die Zustimmung des Repräsentantenhauses gilt als sicher. In Myanmar gehen die Proteste gegen das Militärregime weiter, trotz zunehmender Gewalt der Sicherheitskräfte. Erneut setzten Polizisten und Soldaten in mehreren Städten Tränengas und Blendgranaten ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Internationale Forderungen an den Weltsicherheitsrat, dem Militärregime Einhalt zu gebieten, sind bislang folgenlos.
Die Begegnung zweier alter Männer hat den Tag heute historisch gemacht. Zwei, die in kalten Machtkategorien nichts zu sagen haben. Sie können weder Grenzen noch Truppen noch Milliardenberge an Geld bewegen. Ihr einziger Hebel sind Glaube und Gottesfurcht von vielen hundert Millionen Menschen. Papst Franziskus reist in Iraks biblische Landschaft, wo bei Abraham jüdischer, christlicher und muslimischer Glaube ihre gemeinsame Wurzel haben sollen. Christliche Tradition geht 2000 Jahre zurück, die schiitisch-muslimische fast 1400. Und in der ganzen Zeit gab es noch nie eine solche Begegnung. Die Bilder vom entscheidenden Treffen heute sind von beeindruckender Bescheidenheit. Es gibt Momente, die jeder Protz entwerten würde. Andreas Postel berichtet.
Wenn alles auf dieser Reise symbolisch aufgeladen ist, dann sind die weißen Tauben am Morgen in Nadschaf ein mehr als gewünschtes Zeichen. Papst Franziskus besucht in der heiligen Stadt der Schiiten den Groß-Ayatollah al-Sistani. Es gibt nur diese wenigen Auftaktbilder, auch das sicher kein Zufall. Das als privat deklarierte Gespräch dauert 40 Minuten. Eine gemeinsame Erklärung wie 2019 mit den Sunniten wird es nicht geben. Allein, dass diese Begegnung stattfindet, wird als kleine Sensation gewertet. Tag 2 der Pilgerreise des Papstes steht ganz im Zeichen des interreligiösen Dialogs. Und die Erwartungen auch in der Ebene von Ur sind hoch. Ohne Zweifel ist dieses Treffen von sehr großer Tragweite. Wir kehren zu unseren moralischen und spirituellen Wurzeln zurück, die alle Menschen miteinander teilen, egal welcher Religion sie angehören. Die antike Stadt Ur gilt laut biblischer Überlieferung als Geburtsstätte Abrahams, des Stammvaters von Juden, Christen und Muslimen. Abraham habe in den gleichen Himmel geschaut, dieselben Sterne gesehen, so Franziskus. Abraham verbinde die Gläubigen. Frieden erfordert weder Sieger noch Besiegte, sondern Brüder und Schwestern, die trotz der Missverständnisse und Wunden der Vergangenheit den Weg vom Konflikt zur Einheit gehen. Mit der Besinnung auf den Ursprung der abrahamitischen Weltreligionen will Franziskus neue Brücken bauen.
Weil, glaube ich, der Blick des Westens, der dem Irak so viel angetan hat, mal schaut, wo kommt eigentlich unsere Kultur her? Die kommt aus außereuropäischem Kontext, eben Ur, was außerhalb Europas liegt, im Zweistromland. Und unsere Religion, seien wir Juden, Christen und Muslime, sind nicht denkbar ohne Ur, nicht denkbar ohne den Irak. Das heißt, es war eigentlich auch eine kulturelle Verneigung vor unseren eigenen Wurzeln.
Wenn alles auf dieser Reise symbolisch aufgeladen ist, dann ist es natürlich auch ein Signal, dass Franziskus die Messe in Bagdad im alten chaldäischen Ritus zelebriert. Da klingen die christlichen Choräle am Abend sehr orientalisch und harmonisch.
Jürgen Erbacher hat für uns auch diese Reise des Papstes begleitet. Guten Abend nach Bagdad. Das war ja vom Timing her wirklich problematisch. Erstmal ist die Sicherheitslage in Irak im Moment alles andere als gut. Und zweitens kam die Pandemie dazu. Musste das jetzt ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt sein?
Papst Franziskus war am Ende einfach ungeduldig. Er wollte die Christen hier im Land nicht länger warten lassen. Papst Johannes Paul II. Wollte vor über 20 Jahren schon hierher in den Irak kommen. Saddam Hussein hat es ihm verwehrt. Jetzt kamen dann Krieg, Terror gegen die Christen dazu. Anfang des Jahrtausends waren es noch 1,5 Millionen. Jetzt sind es etwa 300.000, 350.000. Franziskus wollte nicht länger nur aus der Ferne trösten und Mut zusprechen. Und deshalb musste er jetzt unbedingt kommen. Zum anderen ist für ihn ganz wichtig der interreligiöse Dialog. Vor 2 Jahren hat er mit einem der führenden sunnitischen Geistlichen eine Erklärung unterzeichnet, mit einer Absage an jegliche Gewalt, Hass und Terror im Namen der Religion. Hier will er jetzt auch die Schiiten ins Boot holen und deshalb ist er in den Irak gekommen, denn hier lebt mit Großayatollah al-Sistani einer der führenden schiitischen Geistlichen.
Nun war diese Szene in diesem bescheidenen Privathaus heute eine fast rührende Szene, diese Begegnung der beiden Männer. Das ist aber alles sorgfältig abgesprochen und inszeniert. Wie viel Persönlichkeit kommt da überhaupt noch rein? Wie viel auch Annäherung zwischen zwei Menschen?
Gut, die Erklärungen, die man im Anschluss bekommen hat, die sind vorbereitet von den jeweiligen Stäben. Aber man weiß gerade von Papst Franziskus, dass er in einem solch persönlichen Gespräch durchaus seinen Gesprächspartner beeindrucken kann und dass da einiges sich entwickeln kann. Die beiden haben 45 Minuten gesprochen, also länger als geplant. Von daher hatten sie sich offensichtlich auch einiges zu sagen. Für den Papst ist es einfach wichtig, gerade in den letzten Jahren, beim Dialog mit den Religionen voranzukommen. Das bringt ihm auch gelegentlich Kritik in den eigenen Reihen, weil wenn ein Papst sagt, Gott liebt alle Menschen, ganz gleich welcher Religion und auch die ohne Religion, dann ist das gerade für konservative Katholiken eine Herausforderung. Und hier gibt es sicher noch einige Aufgaben, Hausaufgaben im eigenen Haus zu bestellen. Aber gerade diese Art, die überzeugt bei Franziskus und das lässt dann ein solches Gespräch am Ende auch noch sehr persönlich werden. Und da kann einiges erwachsen. Was genau, das muss jetzt dann die Zukunft zeigen.
Ein bemerkenswerter Tag. Dankeschön nach Bagdad. Gute Heimreise. Und es gab auch am hohen Himmel heute Bemerkenswertes.
Ziemlich weit weg. Auf dem Mars hat das NASA-Fahrzeug Perseverance eine erste Testfahrt erfolgreich absolviert. Für die etwa 6,5 Meter brauchte der tonnenschwere Roboter 33 Minuten. Die Fahrt sei unglaublich gut verlaufen, so die NASA. Perseverance war Mitte Februar auf dem Mars gelandet und soll nach Spuren von früherem mikrobiellen Leben suchen, sowie das Klima des Planeten erkunden. Die Gewinnzahlen vom Lotto lauten ohne Gewähr 1, 3, 7, 29, 33, 35, Superzahl 7, mehr auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text. Und das Wetter bleibt zweigeteilt. Im Norden wolkig und im Süden sonniger. Morgen kann es im Nordosten auch etwas regnen. Sonst gibt es mehr Sonne. Zwischen Main und Donau ist es auch wolkenlos. An der Ostsee weht ein starker Westwind bei 3 bis 11 Grad. Die Nächte bringen noch mal Minustemperaturen. So bleibt es auch in der nächsten Woche. Im Norden mehr Wolken und etwas Regen und im Süden sonniger. Und alles vom Sport jetzt im Sportstudio mit Dunja Hayali.
Viel Vergnügen dabei und bis morgen.
Tschüss. Schönen Sonntag.